25 Birds of People.
And now in season 17. Presented by Exar. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 21. Gast in Season 17 ist Michael Hirt, Gründer und Geschäftsführer der Managementberatung Hirt & Friends. Davor war er Berater bei unter anderem Boston Consulting Group, HSBC, und der ÖAG, lieber Michael, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke, lieber Christian, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Ich freue mich auch, ich habe ein paar ganz, ganz tolle Videos von dir gesehen, die du publiziert hast. Wir haben dann relativ schnell Kontakt aufgenommen und 3 Wochen später bist du jetzt hier. Freue mich sehr, ich habe etliches anmoderieren dürfen. Karriere, Werdegang, Podcast beginnt natürlich am Beginn, aber ganz am Beginn frage ich dich, Mannerschnitten oder Soletti, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten?
In dem Fall Mannerschnitten, gerne.
Einmal Mannerschnitten an dich bitte.
Danke.
Ja, Michael, wie ist es bei dir losgegangen? Ich habe große Brands schon anmoderiert, weitere große werden wir hören. Wie bist du eingestiegen in das, was du jetzt machst?
Ja, also ursprünglich war ich ein bisschen ratlos und habe dann Jus studiert, mehr oder weniger aus Ratlosigkeit.
Das ist ungefähr der 10. in 400, der genau das aus Ratlosigkeit gewählt hat, weil es kurz ist, oder?
Weil ich auch ein sprachorientierter Mensch bin und das hat ganz gut gepasst. Hat mir das aber eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ich habe mich dann aber auch interessiert für die WU und habe dort ein paar Kurse belegt und da bin ich gestolpert über eine sehr exklusive damals Veranstaltung, die sehr viel Aufsehen erregt hat. Da war damals der Paul Achleitner, der war damals schon bei Goldman Sachs in London und der hat also einmal im Jahr so eine Blockvorlesung an der WU gehalten. Und da habe ich halt auch davon gehört, das hat irgendwie geheißen Investment Banking oder irgendwas in die Richtung. Und das hat mich fasziniert und da bin ich dann hingegangen und habe also mit großen Lauschern dem Paul zugehört und habe ihn dann auch angesprochen und das hat mich fasziniert, das ganze Thema, und hat sich daraus ergeben, dass ich mich halt ernsthafter für das Thema Investment Banking und gerade Mergers and Acquisitions begonnen habe zu interessieren. Und dann habe ich noch mein Studium ein bisschen sozusagen eins draufgesetzt, indem ich in Kanada war, an der McGill University in Montreal. Und habe dort noch einen Master gemacht in Law und währenddessen habe ich mich dann auch noch überlegt, was mache ich jetzt noch, wie kann ich noch was Interessantes machen, was mich vielleicht sozusagen noch auch meine anderen Interessen abdeckt. Und dann bin ich frei nach Oscar Wilde sozusagen, bin ich nach London gegangen, habe dort ein Diplom in Kunstgeschichte gemacht, um dann Investmentbanker zu werden. Also Oscar Wilde hat ja gesagt, When bankers meet, they talk about art. When artists meet, they talk about money.
Schön.
Und deswegen habe ich als Banker, also mich mit Art beschäftigt und bin aber dann brav Banker geworden. Und ich habe dann eben damals, es war richtig, ich habe mich wirklich recht weit nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in England und an verschiedenen Plätzen beworben für Investment Banking und Mergers and Acquisitions oder Corporate Finance oder Corporate Finance, wie das manche nennen und so weiter.
Finance habe ich noch nie gehört.
Ja,
es klingt auch niederländisch irgendwie, ja. Finance oder so.
Ja, ja, ja. Und genau. Und paradoxerweise, ich hatte sogar auch Einladungen aus Deutschland für Interviews. Ich hatte in Österreich, bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Und dann habe ich plötzlich in London eine Möglichkeit gehabt. Also ich war zwar in London, aber ich habe gleichzeitig überall gesucht, auch in der Dachregion. Und habe dann im Endeffekt ein super Angebot in London gehabt bei Samuel Montague. Das ist eine traditionelle Merchant Bank gewesen, also die auch sozusagen, die auch, also eben in diesem, da gab es eben ein Corporate Finance Department und die haben also Capital, also haben also IPOs gemacht, also Börsenentführungen und eben Mergers and Acquisitions. Und da habe ich dann begonnen als Executive Trainee am London Stock Exchange.
Schön.
Und verschiedene andere Dinge, aber ich werde dann noch ein bisschen Raum für deine Fragen lassen, bevor ich einen langen Monolog abziehe.
Ich wollte nicht unterbrechen.
Nein,
jetzt.
Bitte.
Die Frage ist natürlich die Zeitschiene. Hilf uns das ein bisschen einzureihen. Ich gehe davon aus, es sind die 80er, oder?
Das Alter. Ja, also das. Ich habe 83 maturiert. Ich bin circa 89 war ich, glaube ich, in Kanada und das, oder so vielleicht 87 so ungefähr. Und dann bin ich eben nach London gegangen und dann so, das muss so, ich kann mich noch erinnern, dass, vielleicht weißt du sogar das Jahr besser, ich bin in einem Jahr in London gewesen, wo der Soros der gegen das Pfund gewettet hat und diese riesige Pfundabwertung war. Da war ich genau in London zu dem Jahr. Und es hat mich auch viel Geld gekostet. Puh. Weil ich einen Kredit hatte damals für meine Finanzierung von meinen Auslandsstudien zum Teil. Ich habe ein paar Stipendien.
Ich tippe auf 92, aber ich bin mir jetzt
vielleicht nicht sicher. Vielleicht ist es 92 gewesen. Kann sein, ja. Das war dann, kann sein, kann, ist gar nicht unwahrscheinlich. Ja. 92, ja, das passt zusammen mit meinem INSEAD-Abschluss 97. Das weiß ich mit Sicherheit, weil das muss man immer angeben.
Also bei den, ich sage mal, das bleibt jetzt in der Folge drin. Ich werde es erst nachher googeln und eventuell auflösen.
Ja, ja, nein, das wird genau. Schon passen. Genau. Ja. Und genau. Und das war dann, hat mich auch direkt, habe ich auch was über Capital Markets und also Forex Markets gelernt. Mhm. Das war sehr interessant, weil das hat mich nämlich ungefähr, hat mich ein paar Zehntausende Schilling damals gekostet, weil ich einen Kredit hatte in Schilling, aber in Pfund mein Geld verdient habe in London. Und ich musste weiter den Kredit in Schilling bedienen, nur plötzlich war das Pfund um 30% weniger wert von einem Tag auf den anderen.
So irgendwas in Richtung Carry Trade, auch wenn es doch was anderes ist. Aber in Wahrheit ist es so, ne? Ja. Wie man es in der Vergangenheit gesagt hat. Ja.
Genau.
Und Österreich dann, also HSBC müssen wir noch kurz einreihen. Du hast...
Okay, Samuel Montague war ein Teil der Midland-Gruppe. Okay. Und die Midland-Gruppe wurde auch wieder, während ich dort war, von HSBC übernommen. Sogar während dem Sommer, bevor ich dort hätte beginnen sollen und dann das noch war, begonnen habe. Das war
wahrscheinlich, haben gesagt, die kaufen jetzt.
Jetzt,
die
wo ich dabei war, haben sie gewusst, genau. jetzt wird's hot. Die ja, jetzt. Genau. Und dann, also dann wurde eben, das hat mich am damals, ich war noch ein Jungspund sozusagen, und ich bin ein bisschen gestresst, weil ich mir gedacht habe, vielleicht sagen die dann, Angebot gilt doch nicht sozusagen, weil jetzt ist alles anders, weil aber zum Glück hat sich da nichts verändert. Und ich war dann, das war toll bei Samuel Montague, die dann später in HSBC Investmentbank umbenannt wurden. Und ja, da habe ich also eben IPOs gemacht am London Stock Exchange und ganz in UK, aber auch internationale M&A-Projekte.
Und dann bist du nach Österreich gekommen und hast weiter IPOs gemacht. Ganz große Zeit, ganz großer Name, ÖIAG.
Ja.
Es war eine sehr erfolgreiche Phase fürs IPO-Geschäft der Wiener Börse, höchstwahrscheinlich die erfolgreichste. Ja, sprechen wir über den Wechsel zur ÖIAG und du hast Börsengänge begleitet, die VR Stahl, die heutige Voestalpine. Sprechen wir kurz drüber.
Ja, bitte. Sehr gerne. Ja. Also eben bei einem Wien-Aufenthalt hat sich dann ergeben, dass ich da einen Kontakt zur ÖIAG bekommen habe und da ist genau jemand gesucht worden, der in der Privatisierungsabteilung, also es war damals die Vorstände waren Hollweger und Becker, und da gab es eben dann die Frau Goldmann, die Frau Diplomhoffmann Goldmann, die die Leiterin der Privatisierungsabteilung war, und die hat eben einen Mitarbeiter gesucht, der als Projektleiter dann größere Privatisierungsprojekte, nicht nur IPOs, sondern auch Trade Sales oder MBIs oder MBOs und so weiter betreut. Und da, das war natürlich eine einzigartige Chance, da an sozusagen österreichischer Industriegeschichte teilzunehmen. Und das habe ich natürlich sofort ergriffen und habe dann eben in der berühmten Kantgasse, wie es damals noch geheißen hat, meine Zelte aufgeschlagen. Da bin ich dann immer mit dem Fahrrad sogar hingefahren. Das war also...
Also in Kombination mit dem Fahrrad stelle ich mir jetzt wirklich so ein Zelt im Garten vor, wird es nicht gewesen sein, ja. Aber ja, spannend.
Nein, die Kantgasse war ganz toll, also und... das war wirklich ein gutes Team und eine gute Zeit für Industriegeschichte sozusagen dabei zu sein, ganz hautnah, wie sich da Dinge entwickelt haben. Eines der großen Projekte war eben die, wie sie damals geheißen hat, Voestalpine Stahl oder VA Stahl Börseneinführung, damals noch mit dem Dreiervorstand Strahammer, Heidenthaler und Strutzl. Und da war damals der
Wolfgang Eder
war genau. Der war damals der Projektleiter auf der Seite von der VA Stahl, und er war auch, also seine offizielle Rolle war Generalsekretär und Investor Relations von der VA Stahl. Und da habe ich sehr viel zu tun gehabt, natürlich mit den ganzen, den Linzern, wie wir sie immer genannt haben. Und das war wirklich eine spannende Sache. Und da gibt es aber auch so ein paar Schmankerl, wenn ich vielleicht eins erzählen darf. Also da haben tatsächlich,
ich bitte drum, ja.
damit, also ich weiß nicht, heute ist kann man das sowas ja schon erzählen. Damals haben wir das nicht so groß an die große Glocke gehängt. Zum Beispiel, damit wir diese Bookbuilding-Periode so kurz wie möglich halten, ist der Vorstand auch von, damals gab es noch Concord, und der ist mit der Concord von von London nach New York geflogen, damit er ein paar Stunden gewinnt. Mhm. Das war aber sozusagen eine Empfehlung von, damals die Lead Investment Bank war Merrill Lynch, glaube ich, für die IPO, für die USA. Also wir haben dann dieses EDA-Geschichte gemacht und das wurde dann empfohlen eben, dass das so gemacht ist und da hat man dann doch, gewinnt man dann doch 4-5 Stunden und das ist, wie wir wissen, ist das immer ein Vorteil, wenn man so, solche Dinge kompakter und schneller durchführt. Und die sind dann damals mit der Concorde geflogen.
Wunderbar. Und das war ein Riesenerfolg Mitte der 90er Jahre. Ja, hat der Wiener Börse ordentliche Belebung auch gebracht und auch gezeigt, wie gut diese Privatisierung dann letztendlich war, ja.
Ja, das war eine gute Sache und hat dem Unternehmen extrem gut getan, weil das Unternehmen einfach sich auf ein ganz anderes Niveau begeben musste und es auch geschafft hat.
Ich bringe die Geschichte immer wieder gerne und das ist jetzt natürlich die Auflage. Dr. Eder, der Wolfgang Eder, war ja tatsächlich einer der ersten dezidierten Investor Relations Manager in Österreich, als Generalsekretär, wie du sagst, rüberkommst und später dann halt langjähriger CEO der Voestalpine, wie sie jetzt ja wieder heißt. Voestalpine ist natürlich nahe bei der Böhler-Uddeholm, durch den späteren Merger auch, der war dann viel später. Aber auch die Böhler-Uddeholm hat einige Kapitalmarkttransaktionen in den 90ern gemacht. Warst du da auch irgendwie involviert?
Also ich war nicht im IPO involviert, aber es gab dann ein Secondary Offering.
Genau.
Und da war ich involviert. Also da war ich Teil des Teams. Da haben bei der ÖAG gab es auch den Randolf Fochler,
den du sicher auch kennen wirst. Der wurde dort, genau.
Der war ja dann später, der ist dann im Zuge dessen, glaube ich, sogar nachher dann der Investor Relations Sprecher von der Böhler Uddeholm, wenn ich mich nicht täusche, geworden.
Ganz hundertprozentig
richtig Ehre, den Herrn Reidel kennenzulernen, leider der vor kurzem von uns gegangen ist, der sicher einer der, soll ich sagen, ganz simpel gesagt, tollsten Manager war, die Österreich in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat.
Und er hat jede Hütte gerockt, sage ich mal. Ja, dort, wo er war, hat er die Top-Präsenz gehabt.
Ja, mit der hat wirklich was drauf gehabt. Ja, genau.
Nein, er hat wirklich Alpha gehabt und ich meine das im positivsten Sinne, er fehlt diesem Markt. Solche Leute natürlich und noch mit einem Namen möchte ich dich konfrontieren, als ehemaligen ÖIAG-Mitarbeiter, der Lutz Sperlich.
Genau, der war im nächsten Zimmer sozusagen. Wir sind Tür an Tür gesessen, jahrelang.
Du Lutz, gell? Mit ihm habe ich eine wunderbare Erinnerung. Beim Wirtschaftsblatt bin ich damals hinkommen als Banker damals, so Quereinsteiger irgendwie, weil man mich geholt hat und wir haben einen ÖIAG-Index gerechnet, weil ich zeigen wollte, dass die Beteiligungen, die schon an der Börse notiert waren, auch die OMV war ja nicht so schlecht und so weiter, Verbund und so weiter, sind super gelaufen, dass man da eine tolle Performance erzielen kann und da man dann die Voestalpine aufgenommen, kann ich mich noch ganz genau erinnern, war eine spannende Ära und das habe ich mit dem Lutz Sperlich, der hat mir immer die Daten zur Verfügung gestellt. Den gab es damals als Index nicht investierbar, aber wir haben ihn immer wieder als journalistische Karte dem ATX gegenübergestellt. Ja.
Ja, und dann haben wir eben auch noch eine Reihe von Trade Sales gehabt, also ein paar, die ich nennen noch kann, auf die Schnelle. Zum Beispiel die berühmte, die Schöller-Bleckmann Oilfield Equipment, die an Berndorf gegangen ist und dort eine fulminante Entwicklung gehabt hat. Das ist wirklich ein tolles Unternehmen.
Mit dem Norbert Zimmermann einen tollen Käufer gekriegt hat, ja.
Ja, da war der Peter Bichler.
Genau.
Die waren das Team damals, mit denen wir auch verhandelt haben. Das war wirklich eine tolle Sache und eine gute Erfahrung, mit denen zu tun zu haben. Jetzt auch eine Firma, die jetzt wieder auch vor kurzem in den Medien war, Farmed, ist damals an die Fresenius gegangen. Das war auch also ein Projekt,
jetzt
das ich betreut habe.
Jetzt wieder zurück an die Boa und an die Strabag irgendwie. Ne? Ja, spannend. Ja.
Das war die Farmed und dann gab es noch eine auch in Ternitz zentrierte Schöller-Bleckmann Edelstahlrohr.
Genau.
Ja, und die hat dann damals das Management, ein Management-Buyout gemacht. Das war auch ein Projekt und dann gab es noch eine Handvoll anderer Projekte, ja.
Ich könnte stundenlang weiterreden, mache aber weiter jetzt in der Folge. Die Boston Consulting Group möchte ich noch kurz erwähnen, bevor wir zu deiner Selbstständigkeit dann kommen.
Ja, sehr
gerne. Auch da ein paar Worte zur BCG.
Ja. Also das ist zuerst mal nach der ÖAG, habe ich das Glück gehabt reinzukommen nach INSEAD, also die Business School in der Nähe von Paris, die jetzt ja eine super Entwicklung gehabt hat die letzten Jahre und jetzt auch in Singapur ist und in Dubai und überall. Und da habe ich dann den MBA gemacht mit Auszeichnung und da habe ich dann verschiedene Sachen mir angeschaut und das Interessanteste war eben Boston Consulting Group, Strategieberatung und Organisationsberatung und habe ich dann begonnen, zuerst im Münchner Büro, weil da gab es noch gar kein Wiener Büro und dann habe ich die Ehre und Freude gehabt, mit ein paar anderen, unter anderem der Antonella May-Bochtler, mitzuhelfen, das Wiener Büro aufzubauen von BCG. Und ich habe dann in den Jahren bei BCG auch eine Reihe wieder von Projekten gemacht, die einen M&A Corporate Finance Bezug gehabt haben, entweder so Strategic Due Diligence Themen oder eben Themen, wo wir Familieneigentümer von großen Unternehmen unterstützt haben, die strategischen Optionen zum Beispiel für die Zukunft ihres Unternehmens zu evaluieren. Aber da ging es natürlich, weil sich das ja aus der Zielgruppe von Boston Consulting Group BCG ergibt, um größere Unternehmen, aber die in dem Fall dann trotzdem noch Mittelständler waren und in Familienbesitz waren. Und da habe ich dann auch eine Reihe von Dingen und Erfahrungen gesammelt, eben im Umgang mit solchen Familiengruppen, Familienstämmen und deren Arten zu denken und dann die unterschiedlichen auch Herausforderungen, die da entstehen können. Mhm. Genau.
Und all das, was wir jetzt in den ersten 16 Minuten besprochen haben, ist natürlich nicht schlecht dafür, wenn man sich ein Netzwerk aufbauen will. Das passiert einem einfach im positivsten Sinne. Ich gehe ins Jahr 2001, deine Selbstständigkeit mit genau. Hirt & Friends. Was waren die Beweggründe, das dann selbstständig zu machen?
Okay, ja. Naja, ich wollte eigentlich immer meine eigene Sache machen. Ich bin irgendwie so ein Typ dafür. Und dann habe ich eben gesehen, ich habe mich dann ein bisschen naiv natürlich auf den Weg gemacht, meine eigene Beratungsfirma aufzubauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt gehabt, wie schwierig das ist. Aber ich habe es geschafft, mich zu organisieren und vor allem das Thema Marketing und Klientengewinnung durchschauen und auch dann wirklich eine gute Positionierung aufzubauen über die Jahre und auch die auch sozusagen klar kommunizierbar ist. Und da habe ich mich im 2001 selbstständig gemacht und bin jetzt da, jetzt sind wir 2025, im 24. Jahr, also meiner Selbstständigkeit. Und soll ich vielleicht kurz erklären, was mein Schwerpunkt ist?
Ich bitte darum, genau die Figurenzeichnung der Firma mal und für welche Firmen du so arbeitest, so, ja. Um ein bisschen eine Skizze.
Ja, sehr gerne. Also ich habe zwei Geschäftsfelder mit meiner Firma Hirt & Friends. Das ist auch also meine Website ist hirtandfriends.at und ich habe zwei Geschäftsfelder. Das eine nenne ich Corporate. Corporate ist die Grundidee ist, dass ich größere wachstumsorientierte Unternehmen berate. Typischerweise, also entweder sind das große Mittelständler oder größere Mittelständler, so ab 1000 Mitarbeiter und darüber, oder es sind halt Units von globalen Unternehmen, die halt aber doch zumindest ein regionales Headquarter in der Dachregion haben. Und die begleite ich dann bei drei großen Themen, die also das Wachstum im Endeffekt unterstützen. Das eine ist das Thema Strategieentwicklung, ob ich da jetzt ein Sparringspartner von einzelnen Executives bin oder ganze Strategieprozesse designe, moderiere und begleite. Das sind gibt es verschiedene Durchführungsvarianten natürlich. Das zweite ist Organisationsentwicklung, Change Management, Transformation, diesen großen Bereich. Also eben, weil Unternehmen, die wachsen, gehen ja durch verschiedene sozusagen schmerzvolle Phasen. Dann gibt es wieder Konsolidierungsphasen. Also man muss immer auch an der Organisation natürlich nachjustieren und weiterentwickeln, ja. Dass ich die richtige Organisation habe für meine Strategie und für mein Wachstum. Und das Dritte, was dazugehört, die dritte Erfolgskomponente, sind natürlich die Menschen. Und da geht es darum, was ich nenne Executive Performance. Da unterstütze ich auch Executive Coaching von ganzen Executive Teams, also wo ich ganze Leadership Teams, also Vorstände, Geschäftsführungen begleite und moderiere, manchmal auch über viele Jahre hinweg und die unterstütze, nicht nur inhaltlich voranzukommen, sondern auch als Team, ein gut funktionierendes Team zu sein.
Das kurze Zwischenfrage, ja, hast du, wenn du Firmen langjährig begleitest, auch einmal eine Art Interimsmanagement in der Firma gemacht, so ein CFO oder sowas? Oder
Nein, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Ich habe einmal vor vielen Jahren, das ist auch schon sehr lang her jetzt, schon über 15 Jahre, habe ich also eine sehr intensive Zeit gehabt, wo ich einen Hightech-Startup, weil das ist auch, also so Scale-Ups sind auch Themen, ein Thema für, sind auch Klienten von mir, größere, also die sozusagen schon 500 oder 1000 Mitarbeiter haben, wenn sie wirklich in einem Wachstumspfad sind, sind die natürlich auch sehr interessante Klienten für mich. Und da habe ich mit so einem zu tun gehabt und da war ich, könnte man sagen, eine Art Interimsmanager, aber das war mehr eine Chief Operating Officer Aufgabe. Also ich bin kein Finance-Experte, in dem Sinne, dass ich ein CFO-Ersetzer bin, ja. Das ist nicht das, was ich komme, was Finance betrifft. Das ist eben mein zweites Geschäftsfeld. Das ist Mergers and Acquisitions, Kauf und Verkauf von Unternehmen. Das ist dann meine Finance-bezogene Expertise. Und da habe ich eigentlich meine lange Erfahrung und meine erste Liebe sozusagen zum Investmentbanking habe ich da immer weiter verfolgt. Einmal bei meinen Corporate-Klienten, weil da dort immer wieder auch Wachstum durch Akquisitionen ein Thema ist und war. Und zweitens, weil ich dann eben auch gesehen habe, dass es gerade, wenn es darum geht, Unternehmen zu verkaufen, mittelständische zwischen 5 und 50 Millionen Umsatz, da die Eigentümer, die Eigentümerinnen zu unterstützen, da wirklich die bestmögliche Nachfolgelösung für sich zu finden und wenn sie vorhaben zu verkaufen, auch bestmöglich zu verkaufen zum besten Preis und zu den besten Konditionen. Und das ist eben auch das Thema meiner Videoreihe, die
genau,
ich als
da Unternehmen... Da bin ich auf dich gestanden, hey, cool gemacht, Leiwand, also ganz großer Respekt, werden wir dann natürlich auch verlinken und erzähl auch noch darüber, in welchen Portionen verpackst du diese Videos, ja, wie lang dauert es und wie lang ist das Gesamtkonzept ungefähr angedacht oder weißt du das noch gar nicht?
Oh ja, ich habe schon einen Gedanken, also meine Ursprungsidee war, dass ich halt draufgekommen bin, im Umgang mit potenziellen Klienten auch und mit Klienten in diesem Bereich, mittelständischen Bereich, dass die natürlich typischerweise sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen sind, aber eigentlich über den Verkauf eines Unternehmens sehr wenig Wissen haben. Es ist keine Kritik sozusagen, es ist einfach, sie haben einen hohen Bedarf, da mehr zu verstehen und sie kommen halt aus einem anderen Bereich, sind jetzt IT-Unternehmer oder was auch immer, ja, oder in der Industrie und so weiter. Und da habe ich gemerkt, es gibt irrsinnig viel wichtige Informationen, die potenzielle Verkäufer oder Verkäuferinnen verstehen sollten und dass das oft gar nicht sinnvoll ist, das im Rahmen der Gespräche so alles in der Dichte zu vermitteln, sondern eben, ich glaube, es wäre interessant, habe ich mir gedacht, einen YouTube-Kanal zu machen, den ich auch in LinkedIn poste, mit nur den Fragestellungen, aber das sind eh genug, die aus Verkäufer- oder Verkäuferin-Sicht für Mittelständler zwischen 5 und 50 Millionen Umsatz wirklich wichtig sind. Und das sind viele Fragen, Themen, die ich schon da behandelt habe. Das habe ich jetzt in den Weihnachtsfeiertagen letztes Jahr also begonnen und habe dann, ich mache jetzt also so, dass ich mache typischerweise jede Woche ein Video. Manchmal sind es zwei, weil ich ein Thema in zwei Teilen behandle, Ich habe da noch keine schlaue Lösung gefunden. Ich versuche, dass die Videos immer unter 10 Minuten sind. Das hat auch einen praktischen Grund, weil ich sie dann auch in LinkedIn hochladen kann. Und unter
sonst wird es zu groß.
Sonst wird es zu groß, dann nimmt es LinkedIn nicht mehr. Und ich möchte das halt auch in LinkedIn verteilen, dass das auch dort meine auch gesehen wird. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe mir das ein bisschen noch rausgesucht, was habe ich für Themen bis jetzt behandelt, die letzten... Jetzt habe ich, glaube ich, 16 oder 18 Videos. Das Ziel ist, das bis Ende des Jahres zu machen, sodass ich dann wirklich, dass man dort so eine Art Library findet.
Schön.
Von Themen, die dann relevant sind. Also ich habe zum Beispiel mich beschäftigt natürlich mit dem Thema Bewertung, mit dem Thema Multiples speziell als Bewertungsinstrument und wie man damit umgeht und was das bedeutet aus Verkäufersicht, mit dem Prozess an sich, wie der funktioniert, mit der Frage, wie die Due Diligence, was Due Diligence ist, wie sie abläuft, wie man sich darauf vorbereitet gut, wie man auch, was die Vorteile eines strukturierten Verkaufsprozesses sind, weil natürlich eines der, was eben eine ganz große Besonderheit ist beim Verkauf von Unternehmen, ist, dass ein Unternehmen ja ist ja kein Standardprodukt sozusagen, so wie eine Packerl Milch, wo man den Preis weiß und da gibt es halt eine gewisse Variante, wenn es Bio ist, kostet es ein paar Cent mehr sozusagen, sondern ein Unternehmen ist ja etwas ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes und etwas ganz Einzigartiges. Und der Preis eines Unternehmens, wenn es jetzt nicht an der Börse notiert ist, der bildet sich in Wirklichkeit wenn es konkrete Käufer, interessierte Käufer und Käuferinnen gibt, die ein Angebot machen. Also, und deswegen, die Bewertungen sind etwas Hilfreiches, um uns zu orientieren am Anfang. Aber im Endeffekt, das, was wirklich die Wertschaffung ist für den Verkäufer und für die Verkäuferin, ist eben einen Prozess zu schaffen, der einen Markt schafft, wo es dann mehrere Interessenten und Interessentinnen gibt, idealerweise, die dann in einem Wettbewerb zueinander stehen. Und damit hat man auch dann die beste Verhandlungsposition. Und das ist das ist auch etwas, was ich sehr predige sozusagen und vertrete, weil das sozusagen leider immer wieder passiert, dass das Verkäufer nicht, denen das nicht so bewusst ist, weil letztendlich ist der Wert eines Unternehmens ist etwas sehr Subjektives. Sogar wenn kalt abgebrühte Finanzkäufer kaufen, ja, und bei Strategen sowieso. Das heißt, es ist etwas sehr Subjektives und die Aufgabe ist, dieses Unternehmen möglichst attraktiv darzustellen und eine emotionale auch Dynamik zu schaffen. Man glaubt es nicht sozusagen, aber auch hier spielen Emotionen eine Rolle, nicht nur beim Verkäufer, sondern auch bei den Käufern, dass dann wirklich das ein begehrtes Objekt ist. Und das schaffe ich am besten durch einen Wettbewerbsprozess, wo mehrere Bieter sind, wo ein strukturierter Prozess, die unter Zeitdruck kommen, weil man einen Zeitplan geschaffen hat und so weiter. So wie ich es halt bei der ÖAG und im klassischen Investmentbanking gelernt habe. Und da habe ich gemerkt, dass das wertvoll ist, das zu erklären und solche Dinge, weil eben viele Verkäufer das, nicht viele, aber doch immer wieder manche, glauben, wenn sie sozusagen einen Interessenten haben, mit dem sie, da können sie sich ein paar Euro sparen sozusagen, indem sie das nur mit einem Anwalt machen und so weiter und dann mit einem verhandeln. Das ist mir jetzt gerade wieder, habe ich einen mit einem Kontakt gehabt, wo das genau passiert ist. Nur wenn, in dem Moment, wo ich nur mit einem verhandle, dauern die Verhandlungen immer länger. Der weiß genau, dass er am längeren Ast sitzt, weil er ist ja der Einzige sozusagen. Und typischerweise führt das nicht zu den besten Ergebnissen für die Verkäufer in ganz seltenen Fällen. Und genauso war es leider in dem Fall auch, da ist dann viel Zeit verloren worden.
Ich muss jetzt zwei Zwischenfragen stellen. Wenn man jetzt in die Serie einsteigt, eine YouTube-Serie, die ich empfehlen kann, ja, macht es Sinn, das chronologisch zu machen, rückwirkend mit der Folge 1 anzufangen? Baust du da auf oder kann man irgendwo reinjumpen?
Man kann überall reinspringen. Ich versuche das so zu machen, dass man da nicht irgendwie eingeschränkt ist. Die Titel ergeben immer, was einen interessiert und dann schauen wir einfach reinschauen. Die dauern meistens eigentlich nie länger als 10 Minuten. Meistens sind es 8 Minuten, 7 Minuten. Dann gibt es vielleicht einen zweiten Teil, der nochmal zum gleichen Thema, der eine Fortsetzung ist mit 6, 7 Minuten. So kann man in kurzer Zeit sich ein Thema erschließen. Und natürlich auf meiner Website gibt es dann auch vertiefende Unterlagen dazu und noch mehr vertiefende Unterlagen kann man bekommen, wenn man mich kontaktiert.
Du bist für mich eine Ausnahme, die irgendwie dann die Regel wieder untermauert, auch weil letztendlich bin ich ein großer Audiofreund, aber wenn man die Videos sieht, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Person in diesem doch intimeren Prozess eines großen, strukturierten Verkaufsprozesses auch persönlich kennenlernt über diese Videos, ja. Was der Audio nicht so gelingen kann, ne?
Ja, also ich bin sehr beeindruckt von deinen Audioerfolgen natürlich und von deiner Reichweite und von deiner ich habe es jetzt von Haus aus eher als Videoprodukt gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es auch natürlich mich als Person besser vermittelt und was für ein Typ ich bin. Ich passe nicht zu jedem und jeder und dass man wirklich meine Art und meinen Charakter auch verstehen kann, weil letztendlich so ein Verkaufsprozess eines mittelständischen Unternehmens ist eine sehr persönliche Sache.
Da wollte ich hin, ja.
Und wenn ich das, also was bei mir zum Beispiel ist, mein Unternehmen ist, wenn man mit mir arbeitet, dann arbeitet man wirklich mit mir und dann kommen nicht irgendwelche Juniors, die einem die Zeit stehlen und auf Kosten des Klienten lernen. Und deswegen ist es auch wichtig, finde ich, dass man mich gleich mal kennenlernt in diesen Videos.
Jetzt nur zur Präzisierung. Wenn man auf deine Homepage geht, und das empfehle ich auch, dann findet man so Brands wie Coca-Cola, Johnson & Johnson, IBM, Siemens, Gebrüder Weiss, T-Mobile, Mondi und viele andere, auch als Referenzen auf der Klientenliste. Das sind jetzt aber nicht diejenigen, für die du M&E machst, oder?
Das sind Klienten aus meinem sozusagen Corporate-Bereich, wie ich den nenne. Genau, da kann schon mal sein, dass ich diese Klienten jetzt ohne da genauen Namen zu nennen oder das zuzuordnen, bei M&E-Projekten, wo sie selber Akquisitionen machen, unterstütze, weil sie auch oft öfters, manche von denen ja auf Wachstumskurs sind immer wieder und eben Akquisitionen machen, um ihr Portfolio zu ergänzen, entweder an Technologien oder an Kompetenzen oder an Standorten oder was auch immer. Aber diese Namen sind jetzt nicht meine typischen Verkaufsklienten im M&E-Bereich, sondern für das Thema Unternehmen verkaufen. Da konzentriere ich mich auf Unternehmen zwischen 5 und 50 Millionen Euro Umsatz, also richtige kleinere Mittelständler. Und
die ja da ist wieder gut in ein Portfolio von so einem Großen passen.
Ne? Kann auch sein, kann ja. Das wird man auch sicher, man wird alles genau, betrachten ja. sozusagen, wenn man verkauft. Und da ist es aber auch so, dass diese Unternehmer auf sehr hohen Wert, und Unternehmerinnen sehr hohen Wert auf Diskretion legen und da deswegen typischerweise ich die Namen nicht bekannt gebe.
Genau, Namen werden in dem Podcast auch nicht genannt. Ich komme auch schon zu meiner Abschlussfrage. Lieber Michael, was ist das, was dir an dem Job in der Selbstständigkeit jetzt so viel Spaß macht?
Das ist eine gute Frage, die ist interessant. Und also ich glaube, was mir Spaß macht und was mir Energie gibt, muss ich sagen, sind eigentlich die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das ist für mich das Wertvollste, dass ich mit wirklich spannenden Persönlichkeiten jeden Tag zu tun habe. Ich habe zum Glück, Gott sei Dank, sehr viel Energie in Marketing gesteckt und habe dadurch wirklich, ich kann es wirklich sagen mit Überzeugung, nur Klienten, für die es mir eine Freude ist, zu arbeiten, wo es mir eine Ehre ist und wo ich aufgeregt bin im positiven Sinne, wenn ich mit denen zu tun habe. Und das simple Ergebnis ist das, warum das so ist, weil das typischerweise tüchtige Leute sind, die dann auch die Dinge umsetzen, die wir gemeinsam erarbeiten. Und das ist für mich eigentlich die größte Freude, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine Auswirkung habe, einen Impact, wie der Amerikaner sagt.
Impact, genau. Und das ist ein schönes Schlusswort und ein Lachen gehört auch noch unbedingt dazu. Lieber Michael, hat mir riesen Spaß gemacht, zum einen dieser erste Teil mit dem schönen Blick in die ÖAG vor allem zurück, wo ich tolle Erinnerungen habe und dann natürlich der spannende Teil in der Selbstständigkeit, die YouTube-Videos, deine Homepage werden wir verlinken. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian und Tschüss.
Tschüss, an Tschüss an alle, genau. Summertime. Summer, by accident.